Sehr, sehr geil. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Where's the Podcast, Lebowski. Wie immer mit dabei, der liebenswerte Indiana Joe.
Yeah, don't call me Julia.
Nee, hätte ich jetzt nicht gemacht.
Okay, wie darf ich dich denn nennen?
Mich darfst du Alex Brody nennen.
Deal.
Ja, Indiana Joe und Alex Brody, das reicht eigentlich schon, um unseren Film für heute anzukündigen, ne?
Ja, ich würde als kleinen Hinweis noch Rüdiger Donovan dazu nehmen, aber dann ist das Trio komplett. Ja, worum handelt es sich denn heute, Alex?
Indiana Jones and the Last Crusade. Nice. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug von 1989. Steven Spielberg als Regisseur, George Lucas als Erfinder der Reihe und Drahtzieher des Ganzen. Harrison Ford in der Hauptrolle. Sean Connery als Special Guest.
Ja, aber mit einer ganz kleinen Cameo. Dein Platz 4, wir sind schon so weit gekommen. Bevor wir loslegen, habe ich noch eine wichtige Announcement zu machen. Handelt jetzt nicht von der Indiana Jones Reihe, sondern es geht nochmal um den Podcast, den wir letzte Woche mit Sarah aufgenommen haben, über den Film Midsommar. Der Grund, weshalb der bei dir beim ersten Mal schauen jetzt nicht ganz so krass eingeschlagen ist, ist jedenfalls unsere laufende Theorie. Und warum Sarah diesmal auch nicht ganz so schockiert war wie beim ersten Mal schauen, liegt daran, dass wir eine Version geguckt haben, die gar nicht komplett war. Wir haben auf Amazon Prime geguckt und da ist scheinbar eine Version online, die Spoilerwarnung nochmal für Midsommar, wer den Film nicht gesehen hat, der sollte jetzt wegschalten oder vorspulen am besten. Nicht wegschalten, einfach nur vorspulen, das reicht. Es gibt eine Szene, wo die ganzen Kinder, die am Anfang dann noch fröhlich durchs Dorf laufen, ermordet oder geopfert werden. Und die sei wohl, ich habe sie leider nicht gesehen, weil ich nach schon gepennt habe. Sarah meint, die ist ziemlich hart eingeschlagen und die ist mit am traumatisierendsten. Es ist ihr erst später aufgefallen, als wir dann nochmal privat drüber geredet haben. Und leider haben wir jetzt die Version besprochen, in der diese wichtige Schlüsselszene fehlt. Ich finde schon, dass sie wichtig ist und da reingehört, weil, ja, ich glaube, dass die den ganzen Plot noch schockierender macht, man diesen Kult noch besser kennenlernt und ihre Skrupellosigkeit. Ja, das nur vorweg. Tut mir leid, dass wir die falsche Version geguckt haben. Wir waren uns dessen selber nicht bewusst.
Ja, komisch, dass das auch nicht irgendwie, keine Ahnung, ich habe bei den ganzen Recherchen nicht mitbekommen, dass es irgendwie mehrere Versionen gibt. Ich wusste, dass es halt eine ganz lange Version von dem Film gibt. Irgendwie so eine 4-Stunden-Version.
Das wusste ich noch nicht, okay.
Aber dass Amazon da irgendwie so eine gekürzte Version hat,
uns auch bleibt, komisch, ne? Uns bleibt halt nichts anderes übrig, als die Schuld Rüdiger in die Schuhe zu schieben. Und wenn wir bei dem Kackvogel gleich sind, wie wäre es, wenn er uns mal eine Zusammenfassung des Films
aber diesmal des ganzen gibt. Films.
Szene 1. Indiana Jones in The Last Crusade. Die Nazis drohen mal wieder mit Weltdominanz, also schickt Amerika einen Mann mit einer Peitsche los, um sie zu stoppen. Ein genialer Archäologe, der alle geheimen, antiken und rätselhaften Orte zerstört, die er entdeckt. In diesem Film tut er sich mit seinem Vater zusammen, mit dem er zuvor dieselbe Höhle erforscht hat, falls ihr versteht, was ich meine. Wenn Sean Connery nicht gerade damit beschäftigt ist, in Gefangenschaft zu geraten, dann verbringt er seine Zeit gern damit, sich und seinen Sohn selbst zu sabotieren, indem er sie beinahe verbrennt oder ihr Flugzeug zum Absturz bringt. Auch in diesem Abenteuer verlässt sich Indy zu sehr auf seine Fleischpeitsche und auf Leute, die ihn wie immer hintergehen. Für einen Universitätsprofessor ist er wirklich nicht der Hellste. Für einen Archäologen verliert er mehr Artefakte als er rettet und als Sohn eines Schotten schaffte es nicht, einen glaubwürdigen schottischen Akzent aufzusetzen, um Leute hinters Licht zu führen. Wie viele Tempel Indiana Jones in diesem Film zerstört, hört ihr in dieser Folge von Where is the Podcast Lebowski. And here we go.
Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a podcast.
I'll be back.
Where's the podcast,
Lebowski?
Oh, man, I shot Marvin in the face.
Why the fuck did you do that?
What's the most you ever lost in a podcast?
You talking to me?
You can't handle the podcast.
Ja, erster Shot. Paramount ist wieder, ist das Studio, das der Hauptgeldgeber war. Und die machen, die Indie-Filme machen immer so geile Match-Cuts. Die schneiden dann immer zu, weiß ich nicht, zu einem, also im vierten Teil ist es zum Beispiel dieser Hügel, wo diese, wie heißen sie, diese Nagetiere da aus dem Boden kommen, diese Gophers. Mhm. In irgendeinem Teil, ich glaube im Temple of Doom, fängt das mit einer Münze an, da ist ein Berg auf einer Münze drauf. Und hier ist es, weiß ich nicht, keine Ahnung, die machen immer so geile Matches.
Ich weiß gerade auch nicht mehr. Das ist also ganz cool. Ich habe die vor allem alle jetzt der Reihe nachgeguckt.
Ist dir nie aufgefallen, dass das so ist?
Ich überlege gerade, wie es jetzt hier bei, nee, ist mir nicht aufgefallen, aber bei Indiana, bei Last Crusade, der fängt ja in der Wüste an, aber was ist da der Matchcut?
Ich glaube, das ist einfach nur ein Berg, also so ein, das ist tatsächlich einfach nur stumpfen Berg. Wo ist das in der Wüste, in welcher Wüste ist das?
Utah,
ne? Irgendwo. Genau, ich glaube, das ist
also tatsächlich so. Also in diesem Arches National Park.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Berg. Ja, dein Platz, was habe ich gesagt, 4 oder 5? 4.
Ja, warum? Super geiler Film.
Okay, damit hätten wir damit, die Frage
dabei antwortet. Können wir es im Grunde belassen. weil das aber die Brötchen nicht verdient, müssen wir jetzt noch eine Stunde über dieses Meisterwerk sprechen.
Wohl wahr. Ja, warum nicht der erste Film? Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, dass der erste und der dritte sich eigentlich den ersten Rang teilen sollten. Also ich weiß auch nicht, welchen ich geiler finde.
Ich fand es eine super schwierige Entscheidung. Ich wollte nicht beide in die Top 10 packen, weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Das will keiner hören. Aber ja, super schwierig. Der erste Teil führt einen richtig perfekt in die Welt des Indiana Jones ein. Mit diesem Wechsel zwischen einerseits Professor, der so ein bisschen bieder ist, andererseits gleich am Anfang ist er da in Peru und macht diese Abenteuerscheiße. Das fand ich als Kind super geil. Mhm. Da hat mich der erste Film gleich angefixt. Bin ich mit 6 zum College gegangen und die haben mich nicht zur Archäologieschule angenommen, deswegen habe ich erstmal Schule weitergemacht.
Deswegen hast du Love You auf deine Augenlider geschrieben.
Ja.
Und hast die Bewerbungsfuzzis angeblinzelt.
Ja.
Mit Love Eyes.
Ja. Gut. Wir wissen ja, wo ich geendet bin beim Hörfunk.
Oh Mann. Ja, und wie du schon sagst, damit verdienst du jetzt deine Brötchen. Ich finde, also für mich ist auch ein Hauptpunkt, dass Sean Connery mitspielt in diesem Film. Ich finde, wir können ja, nachdem wir unsere Top-10-Listen abgearbeitet haben, nehmen wir uns den ersten Film nochmal vor. Genau wie du habe ich auch jetzt die letzte Woche damit verbracht, alle Filme nochmal zu gucken. Sind einfach so unterhaltsame Filme. Also man kann damit nichts falsch machen.
Ja.
Aus der Trilogie, der Originaltrilogie, den vierten lassen wir jetzt mal außen vor, finde ich den zweiten auch schon am schwächsten.
Ja.
Aber es ist einfach geiles Abenteuer.
Also der hat auch seine Momente, jetzt wo ich ihn wieder gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist doch schon unterhaltsam, aber es fehlt irgendwie dieser Witz, finde ich. Der erste und der dritte haben halt, also der hat auch Witz, der zweite, ne? Aber eben, es passt irgendwie nicht so zu diesem Indie-Witz.
Wollte ich auch gerade sagen. Also ich finde nämlich auch, der hat Witz, aber ich finde, der versucht zu hart. Also da ist halt, der Comic-Relief-Charakter ist die Frau, die halt in diese Dschungelwelt reingeworfen wird und vollkommen überfordert ist und dann so ein Affengehirn vorgesetzt bekommt. Ja. Und aber dann,
wenn sie zum 10. Mal schreit, ist es halt nicht mehr witzig, ne?
So ist es. Und das macht das ganze Erlebnis so ein bisschen kaputt. Und ich finde auch, der Humor, der Indie-Filme ausmacht, geht halt von seinem Zynismus aus und von, weiß ich nicht, seiner Art mit coolen oder krassen Situationen umzugehen.
Ja, das hat der erste Film ja schon. Raiders of the Lost Ark hat das schon.
Jäger des verlorenen Schatzes, ja.
Und der dritte Teil, finde ich, der verbindet diese Elemente Humor, Action und irgendwie so ein bisschen Fiktion und also diese ganze Mythologie um diese historischen. Es ist ja eigentlich nicht mal was Historisches, es ist ja komplett ausgedachte Sachen eingebettet in einem historischen Kontext.
Ja, ja, ja.
Ne? Also, und in diesen auch biblischen Kontext.
Ja.
Aber der dritte Teil, also über den wir heute auch reden werden, hauptsächlich, der verbindet das, finde ich, am besten und der macht's einfach, der hat halt aus den ersten beiden Teilen perfekt gelernt und eben diese Balance noch besser gefunden. Action und Humor und und auch interessante Handlung, finde ich.
Ja, und Story. Also ich finde, ja, dass die Backstory auch mit seinem Vater eingebaut haben, finde ich, ist ja gut. Passt
auch
geil da rein.
Indy als kleiner Junge, gespielt von River Phoenix.
Wollen wir da gleich anfangen? Wollen wir da mal drauf eingehen?
Ja,
können wir. Wie fandst du die Performance? Der Film beginnt ja mit der Backstory. Die, ja, von River Phoenix, super. Ich finde, das auch hat er gut gemacht. Das sollte ja, es gibt auf YouTube eine geile Arte-Doku, hast du ja auch gesehen, glaube ich, ne? Mhm. Über die Indie-Filme, oder ich glaube, es geht hauptsächlich,
da geht's hauptsächlich um den ersten
Teil. Ja. Vielleicht kommt das dann gar nicht in der Doku vor, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber da sollte ja im Anschluss des dritten Teils dann eine Indie-Fernsehserie draus gemacht werden.
Sollte da River Phoenix
genau die Rolle spielen? Genau, sollte um seine Jugendzeit gehen und River Phoenix sollte die Rolle spielen. Hm. Und das hat dann nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob diese Serie jetzt existiert. Es wurde dann jemand anders ausgewählt, die Rolle zu spielen.
Die Serie existiert, also ich.
Oh, echt? Weißt du, wie die heißt?
Ich habe das mal gesehen gehabt. Mhm. Die spielt auch irgendwie teilweise in Griechenland und so, deswegen kann ich mich, glaube ich, dran erinnern.
Oh.
Die Abenteuer des jungen Indiana Jones.
Mhm. Genau, also da finde ich, also ich finde das cool, dass die Backstory eingebaut wurde. Ich finde es ein bisschen on the nose. Das ist ähnlich wie bei Solo, A Star Wars Story. Das war ja mein Hauptkritikpunkt, dass in dem Film, innerhalb eines Films, der gesamte Charakter von Han Solo entsteht. Er bekommt da seinen Blaster, er bekommt den Millennium Falcon, er lernt Chewie kennen und so weiter. Und das ist in dieser kurzen Sequenz von Indys Jugendzeit ganz genauso. Er bekommt seine Narbe da am Kinn, er bekommt seine Peitsche, er guckt sich den Look ab von besagtem Fedora, der einfach Fedora heißt. Er entwickelt da seine Angst vor Schlangen und ja, das hat mich sehr an Solo erinnert, aber hat jetzt nicht wirklich gestört, weil es ja netter, humorvoller Wink mit dem Zaunpfahl war, ja, und nicht ein ganzer Film, der das einfach nur ausschlachten wollte.
Hat mich als Kind auch nie gestört, also ich fand den Anfang immer super geil.
Ja, das ist auch so ein Nitpick, wenn das wirklich jemanden stört. Ich finde, es ist jetzt nichts, was einen wirklich aufzuregen hat.
Ja, aber ich weiß, was du meinst mit on the nose. Mhm. Und du hast recht, bei Solo haben die das ja echt nochmal komplett genauso gemacht. Wie fandst du das, dass es so erstmal so aussehen sollte, als wäre Indiana Jones natürlich für Dora? Das fand ich ganz cool.
Ja, fand ich auch cool, dass er generell den Look geklaut hat, ist cool. Und ich meine, ich weiß nicht, ob der zweite auch so anfängt, aber auch der erste beginnt ja schon damit, dass man Indy immer nur so in Teilen sieht, nur so ein paar Details und immer nur im Schatten und erst nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten tritt er so ins Sonnenlicht und man sieht ihn und der Held ist da. Und ich glaube, man hat da so ein bisschen wieder drauf gewartet, dass da sowas kommt. Also ein guter, kleiner, witziger Twist.
Ich glaube, im zweiten sieht man ihn direkt, da sitzt er ja am Tisch mit diesen asiatischen Geschäftsmännern im Restaurant.
Nee, da kommt er die Treppe runter, genau.
Ach ja, stimmt, da kommt die Treppe runter, richtig.
Angezogen wie James Bond, ja.
Ja.
Stimmt. Ja, guter Anfang. Also das, ich glaube, da finde ich tatsächlich den Anfang von Raiders of the Lost Ark cooler. Natürlich etabliert das den Charakter und gleich mit den Fallen und alles. Das ist schon der coolere Anfang.
Das hätte aber auch nicht funktioniert, hätten die Indy als jung im ersten Teil schon gezeigt.
Das stimmt, das würde keinen wirklichen Sinn ergeben.
Und also, soweit ich weiß, so wie ich das gelesen habe, war das ja auch als Trilogie geplant. Weil das irgendwie als Hommage an diese Serienfilme aus den 30er Jahren war, 20er, 30er Jahre.
Spielt ja auch in den 30er
Jahren. Ja, er spielt auch in der Zeit. Und ich glaube, weil George Lucas das damals so geil fand, dieses Genre, dieses Serienfilms, hat er sich das so überlegt. Hätten sie mal bei 3 Filmen belassen sollen.
Ja, aber hast du mir das neulich erzählt, dass ein 5. in Planung sei?
Mhm. 2022 soll der rauskommen. Also der wird wohl gedreht aktuell, ich weiß es nicht. Und auch mit Harrison Ford wohl. Aber Regisseur angeblich war Spielberg da dran beteiligt als Regisseur. Jetzt ist aber wohl wieder abgesprungen. Aber es kann sich alles, also es ändert sich irgendwie alle paar Monate, was man da, also ich weiß auch nicht, wie zuverlässig die Angaben da bei Reddit und wo auch sonst sind. Also ja, ob das alles stimmt.
Sprich abwarten. Mal von einem riskanten Projekt. Meine Güte.
Ja. Naja,
wir können aber noch mal ganz kurz bei dem Intro bleiben, bei der Vorstellung von Indie. Ich glaube, so früh haben wir mit unseren Lieblingszitaten noch nie angefangen, aber ich finde es cool, dass eines der ersten Sachen, die er sagt, everybody's lost but me. Das ist halt cool, dass er etabliert seinen Charakter und er macht ihn so wieder so arrogant und macht Indie halt aus.
Ja, das stimmt.
Und natürlich gleich.
Ich hab so viele Zitate, Mann.
Ja? Ja, ich nenne noch mal kurz eins, weil das fast im gleichen Atemzug fällt. It belongs in a museum ist halt so die beste Ausrede der Briten und Amerikaner, andere Länder auszurauben. Mhm. Und irgendwie passt das dann eben im gleichen Atemzug auch da rein. Irgendwie klingt das so, als würde das rechtfertigen, Sachen zu stehlen. Aber ist halt eben nur das, ne? Naja, ja, wieso? Wolltest du gleich schon mit deinen Zitaten anfangen?
Nee,
oder?
Nee.
Ich meine, du das kannst
wir,
ja so...
Können wir so machen, wenn wir halt in die Szene kommen oder so.
Ja, mach das so wie Salt Bay und Streusel, die Zitate immer mal so dazwischen.
Ganz genau, so mache ich das.
Was?
Ach so, ja, die Serie. Ich wollte nur kurz nochmal dazu sagen, ja, die ist von 92, also die anschließende Serie, wo die Abenteuer des jungen Indiana Jones beleuchtet werden, die relativ lange sogar, 1992 bis 96 haben die gedreht.
Wow.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht. Warum hat man da noch nichts von gehört?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe die mal gesehen gehabt. Also nicht alles natürlich, aber...
Steht da, welcher Schauspieler jetzt gewählt wurde, um Indie zu spielen?
Corey Carrier heißt er.
Kennt man den?
Beziehungsweise einmal Corey Carrier spielt ihn im Alter von 8 bis 10. Sean Patrick Flannery spielt ihn 17 bis 21. Harrison Ford spielt ihn im Alter 51. Aha.
Wow.
Und George Hall spielt ihn 93 bis 95 als Old Indie.
Okay, interessant. Cool, okay. Ja, vielleicht ist es das dann doch nochmal wert, da reinzuschauen. Klingt nämlich ganz cool.
Ja, geht echt so ein bisschen unter, aber naja, keine Ahnung. Werden wir dann sehen.
Abenteuerfilme, du hast es schon gesagt. Die wollten jetzt die Abenteuerfilme oder diese Filmserien, Serienfilme so, der 30er Jahre so ein bisschen nachempfinden und reanimieren. Ist absolut gelungen. Also das ist das, was ich meine, guck dir allein das Filmposter an. Das Filmposter von diesem, ich finde das Filmposter vom ersten Teil ist einfach das ultimative Abenteuer-Filmposter. Es sieht so geil aus und das zieht sich eigentlich durch die ganze Serie durch. Abenteuerfilme, das macht für mich Geheimgänge, Rätsel, Verfolgungsjagden, Kämpfe, diese ganzen Mythologien. In diesem Teil geht es um den Heiligen Gral und vorher um die Bundeslade und um, was ist Temple of Doom?
Ja, dieser, gar nicht. Also nicht Voodoo, aber
ja,
das indische Äquivalent.
Ja, jedenfalls.
Zu dann, diesem Kult, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht.
Aber gerade erst geguckt, aber
ja.
Okay, so Tricks und Täuschungen und Verräter und Fallen und ja, Ausweichmanöver,
alles, was heutzutage so Tropes von solchen Filmen sind, hat der Film ja erstmal wieder reetabliert im Grunde. Dieser Abenteuerfilm, dieses Genre, also klar gab's das immer, ne? Aber ich glaube, die Serie, also die Indiana Jones-Reihe, hat das dann wieder neu entfacht.
Hast du schon mal einen Abenteuerfilm gesehen, der vorher gedreht wurde? Also vor der Indiana Jones-Reihe? Ich weiß es jetzt nicht. Also ich war auch nie so der Abenteuerfilm-Typ, muss ich auch sagen. Ich glaube, aus meiner Top-10-Liste kam schon hervor, dass Sci-Fi mehr so meine Richtung ist.
Ja, was ist mit so Tom Sawyer und sowas? Also sowas habe ich früher geguckt. Nicht. Nee. Also ich fand das schon geil, aber das war halt auch, ist halt nicht ganz vergleichbar.
Nee, weiß ich nicht, die Schatzinsel oder so. Ich weiß nicht, nee, bin wirklich kein Abenteuer-Fan gewesen jemals.
Ja, hätte ja sein können. Aber jeder Film, der danach halt kam, hatte sich halt von dem Film von Indiana Jones inspirieren lassen. Keine Ahnung, wenn es nur die Kleidung bei irgendwelchen Charakteren ist.
Macht Sinn, weil einmal haben die... Klar, das Genre damit fast neu definiert und gezeigt, dass man auch mit alten mythologischen Sagen und Legenden wieder neues Material entfachen kann und coole Storys darum bauen kann. Ich meine, seitdem ist ja auch Fluch der Karibik schöpft ja solche Legenden, es behandelt natürlich mehr so die Meeres- und Ozeanlegenden, aber seitdem werden solche Sachen wieder reanimiert.
Sowas kommt aber, also mich packt sowas immer, wenn es so ein bisschen, wenn man es halt in einen realistischen Kontext einbettet, also du nimmst halt was aus, was halt sein kann, irgendwie ja der Heilige Gral oder die Bundeslade oder so und spinnst halt deine eigenen Gedanken darum. So wie man sich das halt vorstellt, ist halt geil. Mir fehlt da die Vorstellungskraft selber, deswegen finde ich sowas immer cool.
Finde ich auch, das hatte ich ja, glaube ich, in der Flucht der Karibik-Folge auch erwähnt, dass das auch ein Hauptgrund ist, weshalb ich die Filme generell so sehr liebe. Und der eine Film, so eine Franchise, was da noch rankommt, ist Angelina Jolie's Tomb Raider zum Beispiel, das ist auch noch ganz cool. Ja. Ein bisschen anderer, ein bisschen moderner
ist ja natürlich. Ist ja auch den umgekehrten Weg gegangen. Zuerst gab es da halt die Spielereihe und dann wurden die Filme da rausgemacht. Indiana Jones hat es halt andersrum gemacht oder George Lucas hat es da andersrum gemacht. Aber Indiana Jones hat auch richtig gute Spiele rausgebracht, also um seinen Charakter rum, auch von LucasArts, seiner Firma dann.
Ja.
Ich glaube, das hat auch die Liebe zu den Filmen bei mir noch weiter befeuert, weil ich da auch die ganzen Point-and-Click-Adventure gespielt habe und das 3D-Adventure. Super geil.
Geil.
Könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber...
Da wird er sich vielleicht eine Scheibe von seinen Star-Wars-Erfahrungen abgeschnitten haben, nicht wahr? Wann war das? Haben wir geredet? 1980, Empire Strikes Back, hattest du mir erzählt, dass der Film war, wo das erste Mal wirklich auch auf Merchandise geachtet wurde und damit mehr verdient wurde als mit dem eigentlichen Film.
Ja.
Ich glaube, jetzt, wo ich mich daran erinnere, hatte ich sogar, oder meine Schwester sogar, hatte so ein Lego-Set.
War das als richtig Indiana Jones gebrandet?
Nee, ich glaube, das
war so eine Adventure, ne?
Ja. Das war so
auch komisch, dass die Star Wars-Rechte hatten, aber dann Indiana Jones nicht richtig.
Ja.
Aber ja, da hatte ich auch die ganze Adventure-Reihe von Lego. Ist auch, also so kriegst du halt Kinder, ne? Durch sowas kriegst du die. Ich meine, mich kriegt man mit sowas immer noch.
Ja, ich meine, seit diesem Film hat die Filmindustrie jetzt auch mehr daran gearbeitet, wirklich aktiv Filme und Charaktere zu entwickeln, aus denen man auch gutes Spielzeug machen kann. Interessant und ja, clever natürlich.
Ja, klar. Also wer kann es denen verübeln, ne?
Ja.
Aber es ist schon ein bisschen exploiting.
Ja. Na klar, aber wir sind alle dumm. Also.
Ja.
Was sollen wir machen? Wir haben in diesem Film wieder die alten Nazis am Start. Alte Bekannte.
Was war denn das für ein Segway?
Weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal diesen blöden Punkt hier auf meinem Dings wegstreichen, der mich die ganze Zeit anspringt, weil im zweiten Teil haben wir halt kaum Charaktere, die schon mal aufgetaucht sind.
Mhm.
Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwo gehört, dass der zweite Teil sowieso eigentlich eine Prequel sein soll. Also, dass der eigentlich sogar vor dem ersten
zeitlich... Der spielt vor dem ersten, ja.
Ja, wodurch wird das klar?
Wird nicht das Datum eingeblendet?
Ach so.
Also das Jahr?
Ach so, das kann sein. Das weiß ich nicht.
Also im dritten Teil wird auf jeden Fall das Jahr eingeblendet.
Ja, das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich hätte es irgendwo gehört und ich wusste nicht, wodurch das bestätigt ist.
Also im dritten Teil wird eingeblendet, da wird ja bei dem jungen Indie halt gezeigt, 1912. Mhm. Und dann später, das ist dann in den 30ern.
Okay, macht
Mitte
Sinn.
Mitte, Ende 30er ist das ja dann.
Mhm.
Aber im zweiten Teil, ich weiß es nicht.
Ich musste gerade an diesen Zirkuszug denken, wo diese zwei Giraffen aus dem Dach rausgucken. Diese richtig schlechten Puppenköpfe. Sorry, ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
Sind wir immer noch beim Intro?
Ja. Sorry, lass weitermachen.
Ja,
wir waren also ja schon längst bei den Nazis.
Du hast schon die bösen Nazis angesprochen.
Ja.
Das ist bei so vielen Spielberg-Filmen sind das ja die Bösewichte.
Ja.
In der Indiana Jones-Reihe. Ja, auch im ersten Teil, kommen die da vor? Nee, ne?
Im ersten Teil, ja, klar.
Ach ja, stimmt, tot.
Das ist ja der französische Archäologe, der sich mit den
Nazis
angebandelt hat.
Nee, im zweiten Teil kommen sie nicht vor, das meinte ich. Und im dritten Teil dann wieder prominente Gegenspieler zu Indy, die sich wieder eine Katz-und-Maus-Jagd mit ihm, die eine Katz-und-Maus-Jagd führen. Machen, führen.
Liefern.
Liefern, richtig. Dankeschön.
Ich bin wie ein dickes Lexikon. Dick.
Ja. Ah, das ist aber viel self-deprecating Humor heute in der Folge.
Ja, stimmt. Wir haben andere Antagonisten. Lass uns lieber die Nazis fertig machen.
Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht auf die Nazis hinaus.
Ach, sorry, ja, ich laber auch die ganze Zeit nur Scheiße dazwischen. Tut mir leid.
Ich weiß, bis jetzt gefällt es mir auch noch überhaupt nicht. Es gibt eine Folge aus The Big Bang Theory, wo Amy, also die Charakter, ich weiß, du hast das nie richtig geguckt. Ne? Nee. Ich habe das geguckt, irgendwie ist das wie mit dem Charlie Sheen, die Charlie Sheen Serie, wie heißt das?
Two and a Half Men.
Mhm. Dass man die irgendwie nie, also ich habe die nie bei Netflix oder so geguckt und auch nicht auf DVD, überhaupt? Aber irgendwie erinnert man sich an Folgen.
Okay. Da gab es eine Folge, ja. Fall. Wer ist Amy?
Da
ist
das wichtig? Amy ist die Freundin von Sheldon. Okay. Sheldon kennst du, ne?
Ja, ich kenne sogar die Freundin, ja.
Okay. Und Sheldon guckt mit ihr halt Raiders of the Lost Ark und sie nimmt den Film auseinander, weil sie sagt, der ganze Film ergibt gar keinen Sinn, weil Indy einfach keine, der hat halt nichts zu der Handlung beigetragen. Und damn, die Nazis kriegen die Lost Ark sowieso, ja, weil sie irgendwann halt an der richtigen Stelle dann suchen, bla bla bla. Und wer Indy nicht gewesen, hätte sich tot nicht die Hand verbrannt. Und dann hätten sie das Medaillon von beiden Seiten gehabt, bla bla bla. So, im dritten Teil ist Indy auf jeden Fall der Plot-antreibende
Gott sei Dank.
Typ.
Also,
Scheiße, ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
Nee, wieso, warte mal, aber du hast die Folge gesehen und du hast ihren Plot-Points dazugehört und ergibt das Sinn, was sie da erzählt? Weil,
das
ich meine,
ergibt Sinn, ja.
Ja, Harrison Ford in allen seinen Filmen kriegt eigentlich immer auf die Schnauze und ist immer eigentlich ein Held, spielt immer einen Helden, der aber die ganze Zeit immer nur verdroschen wird, die ganze Zeit auf die Schnauze kriegt. Das ist in Blade Runner so, das ist teilweise in Star Wars so und natürlich teilweise auch hier in Indiana Jones so. Deswegen, das dachte ich, da ist halt so ein bisschen der Held, der aber immer auf die Schnauze fällt irgendwie. Mhm. Und ja gut, wenn er dann im ersten Teil tatsächlich sogar dem Plot nicht mal wirklich was beiträgt, dann haben die das, die Filmemacher, das so gut versteckt und da trotzdem so einen epischen Film draus gemacht, dass das überhaupt nicht auffällt. Also was soll da gemeckert werden? Kann man sich doch gar nicht drüber beschweren.
Ich weiß, dass Spielberg nach Schindlers Liste, nachdem er Schindlers Liste gemacht hat, wollte er ja nicht mehr Filme mit Nazis als Bösewichten machen, weil okay, er da halt, also da hat das ja ernsthaft aufgegriffen. Mm. Und er wollte es dann nicht mehr wieder zurück zu dieser, ja, also sie sind halt Bösewichte in dem Film. Wir wissen, was Nazis gemacht haben. Im Film ist es halt so, spielt 36 oder 38. Das heißt, der Krieg ist da noch nicht passiert. Die Welt weiß natürlich von den Nazis und so und dass es nichts Gutes ist, aber ist ja lange nicht das Ausmaß, was man von Nazis hält, wie man halt jetzt im Nachhinein weiß.
Ja.
Und also ich finde es okay, dass der Film nochmal Nazis als Gegenspieler hat. Ich meine,
finde ich auch,
passend. Ist halt der Zeit auch geschuldet natürlich, ne? Also klar, in der der Film spielt.
Ich meine, sorgt in diesem Film auch natürlich auch für eine geile, lustige Szene, wo nicht nur die Nazis, sondern Hitler direkt auftaucht und dann das Buch signiert. Das ist mega witzig. Aber meinst du, dass Spielberg hat ja dann nämlich auch, wie heißt es denn, James Ryan und sowas, das zieht sich irgendwie schon so als roter Faden irgendwie schon so ein bisschen hin und wieder durch seine Filme durch. Mhm. Ist er jüdisch? Also er hat einen jüdischen Namen, aber ist er jüdisch? Weißt du das?
Das weiß ich nicht.
Wird das eine Rolle spielen? Ich weiß es nicht, aber jetzt in diesem Film hat er ja beispielsweise auch darauf geachtet, dass die Leute bei der Bücherverbrennung, die den Hitlergruß machen, ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, sieht man, dass sie mit der rechten Hand den Hitlergruß machen und mit der linken hinter ihrem Rücken die Finger gekreuzt haben. So nach dem Motto, das gilt nicht. Ja.
Nee, das wusste ich nicht.
Ja, kannst drauf achten.
Habe ich auch nicht drauf
geachtet. Ja, sieht man. Das ist ganz witzig. Ja, Mann, in diesem Film passiert so viel, das ist so geil. Was passiert denn als nächstes? Der Vater wird entführt. Sean Connery kommt aus Schottland rüber. Warum hat man Sean Connery gewählt?
Weiß ich nicht. Vor allem, ich habe gelesen, die sind nur 12 Jahre auseinander. Harrison Ford und Sean Connery.
Vom Alter, oder was?
Ja, also Sean Connery ist nur 12 Jahre älter als Harrison Ford gewesen.
Oh.
Ich finde die Chemie zwischen den beiden, also in den Szenen, in denen sie zusammenspielen, finde ich super witzig. Mm. So Estranged Father and Long Lost Son, bla bla bla, dieses Motiv wird vom Film in manchen Szenen ja echt gut ernst aufgenommen, aber halt auch sehr humorvoll. Und die Szenen, in denen es humorvoll ist, ist es richtig schön. Und am Ende da, wo Indy Elsa an der Hand hat, die nach dem Gral greift und Indy, er lässt sie ja nicht fallen, sondern sie greift ja nach dem Gral und fällt dann. Indy greift dann nach dem Gral, genauso wie Elsa es gemacht hat. Und dann nennt Henry ihn beim Vornamen Indiana, ne? Und er soll es lassen. Also an solchen ernsten Szenen finde ich es ganz geil, aber also finde ich die Chemie zwischen den beiden geil, aber auch im ganzen Film, wo Henry als so der Tollpatschigere und der Intellektuellere von den beiden gezeigt wird, das passt auch richtig gut zu seinem Charakter, finde ich. Also so, ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht als kleines Kind, wie der Vater von Indy ist, aber so, man stellt sich das perfekt so vor.
Ja, finde ich auch. Also du hast den letzten Moment da gerade schon angesprochen, da hatte ich Gänsehaut gekriegt, das ist so geil, das wird die Musik wird leiser, es wird alles so still und er sagt, Indiana, let it go. Ja. Und dann ist einfach, geil. Ja, ich finde, ich glaube, ich weiß, warum er gewählt, also warum Sean Connery gewählt wurde. Ich glaube, ich beantworte jetzt mal meine eigene Frage.
Das ist Bond, ne?
Ja, das ist mir jetzt erst eingefallen. Wer von beiden wollte einen Bond-Charakter machen? War das Lucas oder war das
Spielberg? Ich glaube, Lucas hat Spielberg so überzeugt, dass er gesagt hat, ja, es soll halt wie ein Bond-Film, nur mit mehr also in einem Abenteuer-Setting sein.
Ja.
Ich glaube so, also angeblich hat er so Spielberg davon überzeugt, an Bord zu springen.
Ja, und du weißt halt sowohl durch die ganzen Filme, die Connery vorher gemacht hat, als auch, du siehst es ihm an, ist ein sportlicher, schlanker, drahtiger Typ, trotz seines, in Anführungszeichen, hohen Alters. Und man weiß, dass er genauso drauf war wie Harrison Fords Charakter früher. Also das passt irgendwie wunderbar. Das ist halt, dass er Brite ist, passt halt auch. Also stört, glaube ich, nicht so sehr. Mhm. Ich glaube, wenn man Sean Connery das erste Mal sprechen hören. Ich erinnere mich nämlich daran, als ich ihn das erste Mal in einem Film auf Englisch habe sprechen hören, war ich sehr darüber überrascht über seinen Idiolekt oder über seinen, ja, über seinen Sprachfehler. Ich weiß nicht, ob es man als Sprachfehler.
She talks in her sleep.
Ja, dass er immer so spricht, ist irgendwie sehr komisch.
Also, ich habe mich das auch gefragt, warum der das macht, weil bei den Bond-Teilen macht er das nicht. Also da ist es nicht so ausgeprägt.
Ach so.
Wenn du dir mal irgendwie die alten, also reicht ja schon ein paar Szenen anzuhören, der hat das anscheinend danach gemacht, keine Ahnung warum.
Meinst du, hat er irgendwie einen Schlaganfall oder so? Keine Ahnung.
Glaube ich nicht.
Aber es ist auf jeden Fall sehr prominent und wir haben in der 11. oder 12. Klasse im Englischunterricht mal einen Film geguckt, wo er vorkam und wir haben 5 Minuten geguckt, weil die Klasse sich nicht mehr einkriegen konnte, weil er das Maul aufgemacht hat und talk like a short time. Und sich keiner mehr einkriegen konnte, weil es irgendwie in so einem ernsten Film zu witzig war. Ja, ist gewöhnungsbedürftig, aber es gehört jetzt zu ihm.
Ja.
Genauso wie sein Akzent. Also ist er Schotte, ne?
Er ist Schotte, ja.
Hat deshalb in Indy, als er in das Schloss kommt, da einen schottischen Akzent gefaked?
Weiß ich nicht.
Oder war das vielleicht einfach nur ein Akzent, den er konnte? Weil das war irgendwie witzig. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ihn einen Akzent habe sprechen hören. Ja. Das war ganz erfrischend.
Aber hat ja nicht geholfen bei dem Butler.
Nee.
Was sagt er, wenn du für Scottish Lord, I'm Mickey Mouse?
Ja. Und dann kriegt er auf die Fresse.
Ja.
Babam. Ja, ich weiß nicht, habe ich das erwähnt, dass das der einzige Film ist, wo ich Harrison Ford so wirklich, wirklich, wirklich mag. Also, das ist wieder so eine kontroverse Meinung meinerseits.
Das hast du schon mal gesagt.
Ja, also, ich kann den sonst nicht so richtig ab. Irgendwie ist er, wie in den Blade Runner-Teilen, so gefühllos und so stumpf. Und in diesem Teil ist er aber cool. Also, energetischer habe ich ihn, glaube ich, noch nie gesehen. Mhm. Und das ist einfach akkurat. Bevor wir jetzt das nächste Thema anschneiden, lass uns mal ganz kurz in die Werbung gehen und freuen uns darauf, coolere Gespräche hinterher zu führen.
Ja.
Where's the podcast? Lebowski.
Noch irgendwelche letzten Worte, Mr. Bond?
Ja.
Ich wünschte, ich hätte mir die Audible-App viel früher geholt und nicht so viel Zeit mit Bücherlesen verschwendet.
Was? Das sind Ihre letzten Worte? Über eine App, die Ihnen Bücher vorliest? Warum gehen Sie nicht einfach in die Bibliothek und leiden?
Die Bibliothek? Da wohnen die Nerds und Perversen. Nee, pass auf, Audible lässt sich jedes Buch, egal wie lang oder dick oder dünn oder kurz, einfach herunterladen. Und die Bücher kannst du dann immer und überall hören. Beim Sport, beim Herumschurken, bei der Arbeit.
Weißt du, wie viel mein böses Geheimversteck hier gekostet hat? Wusstest du, dass es Geld kostet, einen Bauantrag nur zu stellen? Jedenfalls habe ich keine 1000 Euro monatlich über für solche Spielereien.
Nein. Das kostet dich nur 10 Euro monatlich, ist jederzeit kündbar. Und der erste Monat ist sogar kostenlos. Du bekommst ein Buch einfach geschenkt.
Ich höre.
Das heißt, Sie können sich beispielsweise Ihr Lieblingsbuch... welches ist das?
Mein Lieblingsbuch? Wie spreche ich mit einem russischen Akzent von Viggo Mortensen?
Das können Sie sich mit Ihrem Guthaben kaufen. Wenn es aber nur ein kleines Buch ist, das nur 7,99 kostet, können Sie sich entscheiden, das Buch einfach per Überweisung zu kaufen, um nicht Ihr 10-Euro-Guthaben für ein 8-Euro-Buch aufzugeben. Kapisch?
Das klingt gut.
Und es ist ein geniales Geschenk für Freunde und Verwandte. Wenn sie mal nicht wissen, was die gern für Bücher lesen, schenken sie ihnen einfach ein paar Guthaben zum Geburtstag.
Und wie lange habe ich Zeit, die Bücher zu lesen und zurückzugeben? Manchmal vergesse ich, meine Bücher zurückzugeben, weil mir das Herumschurken gerade so viel Spaß macht.
Nein. Die brauchst du nicht abgeben. Die Bücher gehören dann dir. Guck mal, ich habe hier zum Beispiel Entkommen jeder Notlage in 10 einfachen Schritten runtergeladen. Bin zwar erst im 2. Kapitel, aber wenn ich dir das Buch jetzt zuschicke, dann ist das auch für dich kostenlos.
Du hast mich überzeugt, Mr. Bond. Leider muss ich dich trotzdem töten.
Musst du das wirklich?
Ja. Au!
Where's the podcast, Lebowski? Okay, Joe, wir sind wieder zurück aus der Reklamepause. Und
bevor du, ich weiß nicht, ob du jetzt schon ein bestimmtes Thema hast, was du ansprechen wolltest, aber ich wollte dich vorher nochmal fragen, warum das
Lieblings... Ich wollte dich auch gerade fragen, weil ich habe schon rausgehört, dass dir der Film ja auch gefällt.
Ja.
Warum ist der Film so gut? Ich finde, eigentlich macht er nicht viel besonders. Andererseits macht er... Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, der sieht nicht super beeindruckend aus. Also klar, es ist ein schöner Film und technisch und handwerklich richtig gut gemacht. Schöne Locations, aber ja, weswegen ist es so ein geiler Film? Was meinst du?
Also ich fasse jetzt, glaube ich, das Indiana Jones Franchise mal zusammen. Ja. Weil ich glaube, dass alle Punkte, die ich jetzt anbringe, auf alle Filme zutrifft. Und ich das ganze Franchise einfach geil finde. Ich hatte es erwähnt, dass das für mich der ultimative Abenteuerfilm ist, dass ich kein Abenteuerfilm-Fan bin, abgesehen von dieser Reihe. Das hat es reanimiert. Es gibt Geheimgänge, Rätsel. Ich hatte es vorhin auch schon erwähnt. So viele coole Verfolgungsjagden in diesem Film spezifisch, wird jedes erdenkliche Fahrzeug benutzt, was es gibt, um sich fortzubewegen. Motorräder, Boote, Autos, Zeppeline, Flugzeuge, Panzer, Pferde, Züge, alles Mögliche. Fallen. Er wird in jedem Film, geht das schon so weit, dass es teilweise vielleicht ein bisschen ermüdend ist. In jedem Film wird er von mindestens einer Person verraten. Das heißt, man muss immer so vorsichtig sein, wem man vertraut und wem man auch als Zuschauer irgendwie mag oder auf den man ein bisschen sein Auge wirft.
Jetzt im Nachhinein, ich meine, klar, man weiß, dass Donovan halt für die Nazis arbeitet und auch natürlich seine eigenen Interessen so der Unsterblichkeit oder des unendlichen Lebens da verfolgt, aber ich meine, ist das nicht sehr, sehr, sehr offensichtlich? Also, dass man das, ich habe den Film, wie gesagt, irgendwie als 10-Jähriger oder als 8-Jähriger geguckt, da macht man sich über sowas keine Gedanken. Wenn der sagt, traue niemandem, dann denkt man nicht, dass der das sagt, nicht zu trauen ist. Ja. Ne? Aber wenn man das jetzt als Erwachsener guckt, da denkt man doch, ja, man hat schon mal einen Film gesehen im Leben, den einen oder anderen, und wenn jemand das so sagt, worauf will der hinaus?
Das stimmt. Ich glaube, Indiana Jones ist ein bisschen davon verblendet, dass er selber so viel Bock hat, diese Sachen zu finden und diese Rätsel zu lösen und diese lang verlorenen Schätze aufzugraben. Ja. Ich glaube, das verblendet ihn so ein bisschen und deswegen geht er so easy peasy und leicht blauäugig in solche Abenteuer rein, was es halt cool macht. Ich meine, er vom Charakter ist eigentlich so ein zynischer, sehr schlauer Typ eigentlich. Manchmal ein bisschen tollpatschig, was halt so ein bisschen zu physikalischer Comedy führt hin und wieder. Mhm. Aber er ist halt so ein charmanter, starker, fitter, gut aussehender, ja, natürlich auch teilweise arroganter Bond-Verschnitt irgendwie. Mhm. Der wirklich von seinem Ziel und von seiner Liebe zur Archäologie so wirklich verblendet ist, glaube ich, dass er zu leichtgläubig auch Frau, wie heißt sie, Schmidt, Schneider? Schulz.
Elsa Schneider. Ja.
Schneider. Von Frau Schneider. Auch genauso in das Licht geführt wird. Im ersten Teil sind es gleich die beiden Typen, die in Peru da mit ihm in den Tempel gehen und immer irgendwer. Naja, und ich glaube, das ist für mich, was die Filme so cool macht. Hinter jeder Ecke könnte irgendwas lauern. Es ist actionreich, witzig. Und ja, was sagst du dazu?
Ich sehe das ganz genauso. Vor allem, wenn man das als, also wenn man sowas als Kind guckt, dann fasziniert einen das noch mehr. Und bei mir ist die Faszination halt geblieben. Ich gucke mir die Filme halt immer noch gerne an, aus den Gründen, die du gesagt hast. Es ist einfach eigentlich ist der Film eine einzige Verfolgungsjagd. Oder so eine Jagd, wer zuerst da irgendwie rankommt. Aber es ist halt richtig schön verpackt, eben wie du sagst. Sehr viele verschiedene Mittel, mit denen es gemacht wird. Also im Grunde geht es ja nur straight von A nach B bei diesen Verfolgungsjagden. Aber immer wieder passiert halt irgendwas, was es dann doch ad absurdum führt. Hm. Also, keine Ahnung. Als Beispiel die Zeppelin-Szene. Die sitzen da, Vater und Sohn sitzen da, haben ein schönes Gespräch. Gut, vorher gibt es noch die witzige Szene mit No Ticket.
Die fand ich als Kind immer am allerbesten.
Ich fand es auch super witzig. aber dann auf einmal dreht sich halt das Ding und sie müssen sich wieder was Neues überlegen, wie sie halt aus Deutschland rauskommen. Mhm. Dann nehmen sie halt dieses Flugzeug, dann werden sie verfolgt natürlich. Dann haben sie die Landung überlebt, dann klauen sie sich das Auto von diesem armen Bauern da, wo auch immer die da gelandet sind. Weil von Deutschland aus, man sieht noch die Berge, wo das Zeppelin umdreht und dann auf einmal sind sie mitten in irgendeiner Wüste und fahren dann mit dem Auto da weg. Solche Sachen, das ist einfach geil. Es macht richtig Spaß zuzugucken. Ja. Weil man auch als Zuschauer irgendwann nicht mehr weiß, wo das alles hinführen soll.
Ja, und jeder Film geht ja auch fast einmal um den ganzen Globus rum. Auch coole Szenen, jedes Mal, wenn er reist, das Flugzeug über die Weltkarte fliegend. Das ist geil, ja. You have chosen wisely.
Ja. Kennst du da noch eine kleine, also so viele Serien, also jetzt TV-Serien, die Indiana Jones referenzen, kennst du da die Szene mit, die Folge von How I Met Your Mother, wo Ted auch wisely und poorly choosed.
Ja.
Da muss ich auch jetzt, also das hat mich so ein bisschen versaut. Weil da muss ich jetzt immer dran denken, wenn ich diesen alten, armen Templer sehe, der den Gral bewacht.
Ja.
Und im Deutschen, finde ich sogar witziger, weil er da sagt, ihre Wahl war beschissen.
Ja, die letzte Szene, wenn wir gerade beim Templar schon sind. Der Aufbau ist geil, das ist der Highlight des Films. Das ist meine absolute Lieblingsszene, von vorne bis hinten, wo die da ankommen in diesem Tempel und dann diese Rätsel überwinden müssen. Da finden, glaube ich, auch die meisten Effekte statt.
Da habe ich noch ein paar Fragen zu, weil
lass uns da ruhig
erstmal wollte ich dazu kurz sagen, dass eigentlich war es gar nicht geplant mit diesen drei Prüfungen. Mhm. Hatte ich gelesen gehabt, dass es richtig starke Änderungen am Skript noch gab. Gott sei Dank. Also, weil eigentlich sollte es nur eine Prüfung geben.
Aha.
Und ich glaube, das wäre super langweilig gewesen, wenn er da straight durch und dann zum Kelch. Also, der Drehbuchautor hatte das halt gar nicht so geplant, der Hauptdrehbuchautor. Ich habe gelesen, dass ein Screenplay-Doktor dann halt noch richtig große Änderungen am Drehbuch gemacht hat. Also zum Beispiel auch die Panzerverfolgungsjagd oder dieser ganze Kampf auf dem Panzer, der sollte gar nicht stattfinden. Also es war, beziehungsweise es sollte halt Panzer geben, aber nicht diese 20-Minuten-Szene.
Krass. Ja, das baut die Spannung auch schon so geil auf. Ja. Aber lass uns dann rückwärts arbeiten, lass uns bei dem Dings erstmal bleiben.
Beim Templar.
Ja, hast du da, was hast du?
Ja, das Face, wie die den Alterungsprozess von Donovan.
Ja, das ist interessant, das ist ganz cool. Da haben das ist das erste Mal, dass, glaube ich, so richtig CGI, wenn man das so nennen kann.
Ja, das hatte ich auch gelesen und dann habe ich gleich Stopp gemacht und wollte dir den Vortritt geben. Wirklich.
Danke. Ja, also, ja, was heißt CGI? Also, die haben das auf Film gefilmt, die haben im Prinzip Stop-Motion gemacht. Die haben einen Kopf geformt, der vollkommen verschrumpelt war, dann einen Kopf geformt, der ein bisschen verschrumpelt war und dann im Prinzip so schrittweise bis zum Aufbau eines normalen menschlichen Kopfes oder von Donovan halt. Und dann haben die aber, weil es, wenn du das jetzt in Stop-Motion einfach so abspielen würdest, wären das nicht mal eine Sekunde, um die ganzen Bilder abzuspielen und damit wäre der Effekt vorbei und das wäre nicht cool gewesen. Also haben sie dafür das Morphing entwickelt, wo du zwei Bilder hast, deswegen funktioniert das auch ruhig schrittweise, deswegen können die Schritte von der einen verschrumpelten Gesichtsmaske zu der nächsten verschrumpelten Gesichtsmaske ruhig etwas größer sein, weil dann der Computer die vermorpht, also dass er das eine, ich glaube,
überblendet? Oder?
Genau, überblendet. In dem Michael Jackson Video, ich weiß nicht, wie das Lied gerade heißt.
Thriller?
Nee, da handelt wirklich nur davon, von verschiedenen farbigen und aussehenden Leuten, die in die Kamera singen und dazu ein bisschen tanzen, die morphen auch so die ganze Zeit ineinander über. Hm. Warte mal, das muss ich jetzt tatsächlich mal gucken. Black or White, ja, offensichtlich. Hm. Passt ja. Genau, in Michael Jacksons Black or White Video ist das am repräsentativsten und sieht man das am besten, wie so ein Gesicht zum anderen umgemorpht wird. Und dann haben sie das digitalisiert, das am Computer so hin und her gemorpht, die einen Bilder in die anderen verschwimmen lassen und das dann von digital wieder auf Film zurückprojiziert. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass das so vorgekommen ist, dass sie das so mit auf einem Film CGI angewendet haben sozusagen, also Computer animierte Grafiken. Ja.
Ja, auf jeden Fall die Szene, also wo Donovan von dem Gral Wasser trinkt oder aus dem falschen Gral trinkt und stirbt. Die Szene sitzt, finde ich, da war ich schon ein bisschen älter, glaube ich, als ich das gesehen habe, fand ich trotzdem schlimm. Nicht ganz so schlimm wie die Herz-Rausreiß-Szene aus Temple of Doom oder das Gesichtsschmelzen.
Oh, das ist so
Gesichtsschmelzen
geil.
Von Raiders of the Lost Ark, aber trotzdem, ich finde, jeder Indie-Film hat halt so ein Element drin.
Ja,
was für einen Achtjährigen vielleicht nicht das Richtige ist. Aber
sehe ich auch so.
Ist bei den Star Wars-Filmen ja auch ähnlich. Dass sie da ein so ein Hau drauf-Element haben.
Man sieht ihn ja nach besagter Szene dann nochmal von hinten und man sieht, dass ihm ja auch noch die Haare auf einmal so lang wachsen. Das ist auch ganz cool gemacht. Das haben sie auch beispielsweise bei Werewolf in London oder wie der Film heißt. Gemacht oder Teenage Werewolf oder sowas, weiß ich nicht genau. Wenn man Haare super schnell wachsen lassen will, dann zieht man sie einfach nur rückwärts durch die Perücke durch oder durch so eine Silikon-Kopfhaut und spielt das einfach nur rückwärts. Das ist ein ganz witziger Effekt, deswegen sieht das auch so komisch aus. Aber mein Lieblingseffekt ist tatsächlich der, wo er diesen Leap of Faith machen muss. Mhm. Wo er diese riesen Schlucht überquert und
diese optische Illusion.
Ja, genau, diese optische Illusion da machen muss, was mega cool ist, weil das auch praktisch gemacht wurde. Und zu dem Inhalt, also zu dem Technischen gehe ich jetzt drauf ein, aber zu dem, was es bedeutet, da will ich gleich nochmal drauf eingehen. Also ja, es ist halt praktisch gemacht. Die haben da wirklich so eine Brücke gebaut und die dann so angemalt, dass es aus der einen Perspektive wirklich so aussieht wie die Wand gegenüber. Ich glaube, das war nur Miniatur. Und dann haben die, ja gut, offensichtlich diese Kamera, diese ziemlich simple Kamerabewegung einmal hin und her schwenken. Und dann haben sie hinterher Harrison Ford per Bluescreen da drauf gesetzt. Mhm. Wenn man auf seine Füße achtet, sieht man, dass es so ein bisschen krankelig ist und wackelt. Aber da wollte ich jetzt mal fragen, ob das jetzt, wie du das siehst, ob das jetzt wirklich so ist, dass die Brücke wirklich nur, ja, so aussieht, als wäre sie nicht da, aber sie ist die ganze Zeit da, oder ob die wirklich erst entsteht, wenn er den wortwörtlichen Leap of Faith, also den, wie sagt man?
Den Glaubensschritt, nein, keine Ahnung,
ja.
Glaubenssprung, nein,
ja, macht,
ich weiß auch nicht, wie sie es im Deutsch, ehrlich gesagt, im Deutschen nennen. Meiner Meinung nach, so wie ich das verstehe oder verstanden habe, ist die Brücke da immer da gewesen, nur es hat sich halt keiner getraut oder, weiß ich nicht. So wie Indy auch da vorsteht und sagt, oh, so weit kann ich nicht springen.
Ja, aber ich meine, man hätte ja doch nur mal so ein bisschen
testen. Eigentlich schon. Ich habe mir das selber so erklärt. Ich meine, ja, man muss ja nur einmal so.
Oder so, ja, genau, nur mal ein bisschen gucken.
Quer gucken.
Also ich habe mir das,
aber,
ich habe mir das anders erklärt. Also ich glaube, weil diese Filme schrecken ja nun nicht vor supernatürlichen Phänomenen oder solchen Sachen davor weg, also so
schreck, zurück,
zurück. Deswegen glaube ich, dass es wirklich dieser Leap of Faith wirklich wortwörtlich so zu interpretieren ist. Ich glaube, dass er wirklich, wie ich schon sagte, er hätte ja mit dem Fuß testen können, ob da was ist. Ich glaube wirklich, dass er mit vollem Gewicht sich nach vorne hat fallen lassen. Bedeutet halt, dass er natürlich offensichtlich daran geglaubt hat, dass es da wäre, sonst wäre er jetzt draufgegangen. Und erst dann entsteht diese Brücke, denn ich glaube, es gibt einen Shot, die ihn von unten zeigt. Die filmt ihn aus der Schlucht hoch und da müsste man ja theoretisch die Brücke sehen.
Hm. Dann würde es doch aber keinen Sinn ergeben, dass er da Sand draufstreut, dass die anderen halt rüberkommen.
Okay. Ja, das ist wohl aber. Vielleicht dachte ich vielleicht, dass wenn jetzt die Brücke einmal da ist, dann ist er halt da. Aber
braucht nur einer Faith haben.
Ja, ich weiß nicht. Ja, ist ein gutes Argument. Ja, ich weiß nicht,
also, aber man sieht, wenn er da den Schritt macht, dass er sich, also er lässt sich ja, wie du sagst, so voll mit seinem ganzen Gewicht fallen. Man sieht, dass er da halt so ein Stück, so keine Ahnung, bestimmt einen halben Meter irgendwie so, noch fällt, sozusagen. Mhm. Also es geht schon
wie eine Stufe runter.
Ab der Schluchtkante gibt es so eine Stufe, genau.
Aha.
Und ich kann mir vorstellen, also man sieht, der Film zeigt es nicht, dass er so ein bisschen abtastet vielleicht. Hat halt nichts gebracht, weil du nicht tief genug abtastest.
Das ist cool. Ha.
So habe ich mir das irgendwie.
Ach cool.
Also so sah es für mich aus.
Ja. Ja, das finde ich cool. Das ist eine coole, einfache Erklärung, ja.
Aber wo du auch angesprochen hast, der Film schreckt nicht vor Übernatürlichem zurück.
Mhm.
Zumindest elementweise, ne? Also er spielt ja schon in unserer Welt und alles.
Ja, ja.
Aber es gibt halt diese übernatürlichen Dinge. Und er sagt trotzdem, als er von Donovan erzählt bekommt, also als er die Sage sozusagen nochmal erzählt bekommt, sagt er ja, das sind einfach Bedtime Stories, ne? Also er glaubt da nicht so dran, dass es Eternal Life gibt. Andererseits hat er im Film vorher fast oder dabei zugesehen, wie jemand anders das Herz rausgerissen wird und er lebt noch. Und im ersten Teil hat er Geister aus der Bundeslade rausfliegen sehen, sozusagen.
Hat er nicht. Er hat die Augen zugehabt.
Ja, gut.
Das war irgendwas super natürlich passiert, macht er einfach die Augen zu.
Ja.
Nein.
Das gibt's nicht. Aber ich meine, gut, in dem Tempel des Todes kann man es noch irgendwie auf irgendwelche Seance zurückzuführen sein, dass er da halt von diesem, also dass er da under the influence war, aber trotzdem, also er hat schon so viel Scheiße erlebt.
Ja.
Und dann glaubt er an sowas nicht?
Das stimmt. Das ist auch ein guter Punkt, ja.
Und dann wundert er sich nicht mal.
Stimmt.
Und kippt gleich seinem Vater das Ding über die Brust.
Richtig, auch ein cooler Effekt.
Die Einschussstelle.
Ja. Ist ja
ein bisschen Sodawasser war das einfach nur.
Ist Essig und
echt?
Natron gewesen, ja.
Ohne. Ja, siehst du. Ich könnte Special Effects Künstler werden.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen Essig. Lass mal aus dem Kelch trinken, Rüdiger!
Rüdigers Kochstudio.
Servus und herzlich willkommen in Rüdigers Kochstudio. Heute nicht mit einem Cocktail, sondern mit einem Shot. Es handelt sich um einen doppelten Shot, den Indiana Jones, für den wir einen halben Shot Tequila, einen halben Shot Whisky und einen Shot Champagner oder Sekt brauchen. Ich bin gerade schon dabei, den Sekt zu öffnen. Herrlich. Und mache für euch heute den ultimativen Versuch. Es ist im Rezept nicht spezifiziert, um welchen Whisky es sich handelt, weshalb ich drei Whisky-Sorten ausgesucht habe. Einen Scotch, einen irischen Single Malt Whisky und einen Bourbon. Die drei Whiskys habe ich bereits mit dem Tequila gemischt und werde die nun nacheinander in ein doppeltes Shotglas füllen, den Rest mit Sekt auffüllen und als erstes den schottischen Scotch probieren. Abenteuerreich ist der allemal. Ich habe einen torfigen Whisky gewählt, damit auch viel Abwechslungsreichtum zwischen diesen drei Shots herrscht. Ich versuche es nun mit dem irischen und vermute, dass sich da nicht allzu viel Unterschied einschleicht. Prost! Der war nicht ganz so torfig und wesentlich angenehmer dadurch, aber trotzdem noch nicht der leckerste. Ich mache mir am meisten Hoffnung tatsächlich mit dem Bourbon, da der wesentlich süßer ist und vielleicht mit dem Tequila und Sekt etwas angenehmer zu vertragen. Ich bin schon etwas angeduselt, bereits nach zwei Shots. Aber gut, ultimativer Versuch, drittes Mal, legen wir los. Ja, das ist er. Also, ich empfehle ganz stark den Bourbon. Auch von den drei Whiskys ist das am passendsten. Das soll aber nicht heißen, dass es sich hierbei trotzdem um ein gutes Getränk handelt. Dies ist wirklich mehr eine Zweckbeziehung. Also wer sich schnell abschießen möchte, der kann mit diesem Cocktail-Shot-Mix gern was anfangen. Aber ansonsten geschmacklich ist da absolut nichts zu holen. Und bevor ich gleich anfange zu lallen, gebe ich gleich zurück ins Studio.
Rüdigers Kochstudio.
Indiana Jones.
Prickelig.
Wo waren wir? Ich wollte die Panzerszene doch nochmal ansprechen. Wir haben jetzt mit dem Schluss irgendwie angefangen und arbeiten uns jetzt rückwärts da durch. Und eigentlich springen wir die ganze Zeit kreuz und quer hin und her.
Das macht nichts.
Die Panzerszene war die mich als Kind immer so am meisten auf der Sofakante hat sitzen lassen. Das war am nervenaufreibendsten, gerade wohl, wenn er da mit seiner Tasche an dem Rohr an der Seite hängt und da fast in den Berg reingefahren wird.
War ja auch nur Glück, dass er da überlebt.
Ja, absolut. Aber ich meine, dafür ist es Indiana Jones, das ist ja nicht das erste Mal. Jones, ja. Aber ja, dafür, dass die Szene fast gar nicht existiert hätte.
Die Szene, die dazu hinführt, zum Beispiel, fand ich auch, den Witz habe ich jetzt erst beim letzten Mal gucken mitbekommen, wo Donovan und der Vogel, der Nazi, der heißt Vogel.
Ach so. Ja. Ach so, ich dachte, ach so, okay. Ja, sorry.
Gespielt von Michael Byrne. Die beiden sind ja da bei dem Scheich in diesem heutzutage türkischen Staat, also es gehört zur Türkei, ich weiß, Hatay? Ja, Hatay. Das ist nur ein Staat, hatte ich geguckt, der bestand wirklich nur zwischen 38 und 39, also ein
Jahr
lang.
Wow.
Auf jeden Fall, da sind sie ja bei dem Scheich oder bei dem Prinzen, was auch immer, das der Anführer halt, Oberhaupt, und wollten ja seine Hilfe für diese Expedition haben. Er kriegt ja dann den Rolls Royce mit 30 PS, okay. Klingt irgendwie nicht so viel, aber ja. Und er kriegt dann, die Nazis kriegen ja dann Kamele und Pferde und alles Mögliche. Ja. Und dann and Tanks. Und dann sagt er, ja, you're welcome.
Au!
Und dann kriegen sie wirklich einen Tank. Das habe ich jetzt erst verstanden bei dem letzten Mal gucken.
Den einzigen Witz, den ich jetzt noch verstanden habe, ich hatte die Filme blöderweise in einer komplett obstrusen Reihenfolge. Ich hatte den dritten, dann den vierten, dann den zweiten, dann den ersten geguckt. Was egal ist, weil es nicht wirklich Witze gibt, die sich von vorn bis hinten durchziehen oder dass man einen Film gesehen haben muss, um alle solche Witze zu verstehen. Gibt es aber einen, jetzt in diesem Film, wo sie gerade aus dem Zeppelin dann abhauen mit dem Flugzeug und Henry fragt, do you know how to fly this thing? Und er sagt, flying, yes. Landing, no. Was halt dann auf sowohl, ich glaube, den ersten und den zweiten, wo er einmal ein Flugzeug im ersten Teil komplett zerstört, in die Luft sprengt und im zweiten Jahr in den Berg fliegt und ja, zwar schon geflogen ist, aber jedes Mal die Flugzeuge zerstört hat. Ja, das war so ein kleiner Wegwerfwitz irgendwie. Das kommt in fast jedem Film vor. Ja.
Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass, als wir da vor Mikrofon anschmeißen, haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Da dachte ich, du willst darauf hinaus, dass als Indy und Elsa in den Katakomben von Venedig sind, kommen sie an so einer Inschrift oder an so einer Wandmalerei mit der Bundeslade vorbei und sie fragt, was ist das? Und er sagt, ja, das ist die Bundeslade. Dann sagt sie, bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ja. Und dann sagt er halt, macht er irgendeinen Witz, dass er das schon mal kennt.
Oh, das ist an mir vorbeigegangen. Nee, das habe ich gar nicht gecheckt. Ja. Weil im vierten Teil kommt die Bundeslade ja auch nochmal ganz kurz vor.
Am Anfang, ne? Dass sie da in dem Lagerhaus ist, was im ersten Teil in der letzten Szene da gezeigt wird. Ne? Ja. Der vierte Teil, keine Ahnung.
Ja, also da war ja bei dem vierten Teil auch das Problem, nachdem diese Trilogie rausgekommen ist, sind natürlich so viele andere Abenteuerfilme, die dadurch inspiriert wurden, entstanden mit, ich hatte Tomb Raider schon erwähnt, die Mumie und dann diese ganzen kleinen anderen Pups-Filme, die haben natürlich die ganzen guten Ideen für den vierten Film halt schon vorweggenommen und geklaut. Und
auch hier die Nicolas Cage-Filme, wie heißen die?
Ach, siehste, genau, richtig, Vermächtnis.
Ja.
Ach, fuck,
wie heißt das? Ja. Die waren auch gar nicht schlecht, die
Filme. Nee, die fand ich auch cool. Da fand ich Nicolas Cage am coolsten, ja.
Das Vermächtnis der Tempelritter, ja.
Yo, genau. Gab es da nicht auch zwei Teile von?
Mhm. National Treasure heißen die im Original. Ja, National Treasure, ja. Oder auch die Da Vinci-Filme. Also
genau, mit Tom Hanks.
Mit Tom Hanks, ja. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Nee, das war es auch schon. Also, wie gesagt,
die fehlte halt dann Material, ne?
Ja, die haben halt so viele coole Ideen halt schon vorweggenommen, dass sie für den vierten Teil wirklich mit so einer Scheiße, mit Aliens, what the fuck? Also, ja,
das finde ich auch komisch.
Wie gesagt, die haben jetzt noch nie davor zurückgeschreckt, übernatürliche Phänomene mit in ihre Story einzubauen. Aber ich glaube, damit haben sie den Vogel echt abgeschossen. Das war absolut
beschissen. Hatten wir ja auch schon gesagt, das ist halt so ein schöner Balanceakt zwischen diesem, es könnte halt natürlich sein, also was heißt könnte sein, aber man kann sich es halt noch so gut vorstellen, vor allem als Kind, wenn man sowas guckt. Mhm. Aber Aliens ist halt echt ein bisschen zu weit hergeholt und Und die Szene mit der, wo er im Kühlschrank den Atombombentest überlebt. Gut, das gab dem Film für mich den letzten Rest.
Für mich hat es den letzten Rest gegeben, als Shia LaBeouf dann an Lianen durch den Dschungel geschwungen ist und genauso schnell war wie drei Autos, die sich verfolgen gegenseitig.
Jesus Christ. Andererseits, jeder Indie-Film hat halt solche Szenen, die komplett hanebüchen sind und eigentlich nicht überlebbar oder eigentlich nicht physikalisch korrekt, ne, sag ich mal. Aber der vierte Teil ist einfach zu viel, finde ich.
Finde ich auch.
Ja. Aber mehr brauchen wir da jetzt gleich, glaube ich, auch nicht drüber reden. Ich wollte noch kurz was zu den Drehorten sagen.
Aber nur ganz kurz, bitte.
Ganz, ganz kurz. Venedig.
Okay, weiter.
Dann haben sie, also in Venedig haben sie tatsächlich on location gefilmt. Ja. Das Schloss Brunwald ist nicht in Österreich, wie im Film gesagt, sondern in Deutschland.
Ah, ach so. Ich hätte jetzt tatsächlich England oder Schottland gedacht.
Nee, ist im irgendwo Nordrhein-Westfalen, glaube ich, habe ich gelesen.
Okay. Ist auch egal. Venedig, genau, da findet ja auch die Szene statt. Das fand ich als Kind zum Beispiel auch immer cool, wo er das X auf dem Boden findet und dann das ist halt so, wirklich so ein Kindergag, so mit dem Stempel dann jedes Mal.
Vorher sagt er ja noch, the X marks never the spot.
Genau.
Und dann marks doch den Spot.
Genau. Und dann klettern sie da unten in die Katakomben und alles ist voll mit Ratten.
Und alles ist voll mit Petroleum. Warum ist
das? Und alles ist voll mit fucking Petroleum. Ja.
Warum?
Weiß ich nicht. Also es hätte mehr Sinn gemacht, da wirklich explosive Gase oder irgendwelche Faulgase entstehen zu lassen, anstatt Petroleum, was auf dem Wasser schwimmt, weil es ist ja nicht alles Petroleum, ne?
Nee.
Das ist ja offensichtlich der Abwasserkanal. Jedenfalls hatten die da 2000 Ratten extra für gezüchtet. Hast du es gehört?
Habe ich gelesen, ja.
Jesus Christ.
Richtig dumm für so eine Kackszene, Mann.
Das hat mich auch im ersten Teil so gewundert. Die haben da tausende von Schlangen einfliegen lassen, die extra, ja und anstatt da, dann machst du halt
nur... Dann haben die doch richtig Versicherungsprobleme bekommen, ne?
Ja, mit den Ratten doch genauso. Und deswegen hätten doch... Lass es 500 Schlangen sein und der Rest ist einfach nur Gummischlangen.
Ja. Da achtet auch keiner drauf, Mann. Also so. Es muss sich ja nur im Wasser was bewegen.
Ja, ja.
Und es hätte gereicht.
Richtig. Aber ich meine, die haben jetzt ja dann auch neben den 2000 Ratten auch 1000 mechanische Ratten noch genommen, die halt, damit auch die Leute jetzt beruhigt schlafen können und wissen, dass wenn das Feuer da durch die Gänge ballert, dass das nur mechanische Ratten sind, die da verbrannt sind und keine echten.
Mensch.
Aber dann nimm doch nur 1000 oder nimm doch 200 normale Ratten und das macht trotzdem 1000. Trotzdem 1000 Ratten, die passen doch nicht in einen Shot rein. Nee. Naja, okay. Da haben sie es echt, haben sie auch wieder den Vogel abgeschossen, geil. Ja.
Ja.
Gut, das ja, wo du gerade die Locations nochmal erwähnt hast. Man sieht auch, dass es in Venedig ist, das ist auch cool. Das gefällt mir auch. Und da auch die Bootszenen, auch wenn die Boote so aussehen, als wären die nur aus, ja, 2 Zentimeter dickem Sperrholz zusammengefügt.
Wenn die Schiffsschraube das eine genau. Flex, ne?
Ja. Genau. Aber trotzdem cool.
Und ja, die haben tatsächlich einen Drehtag dann auch gekriegt, wo sie irgendwie von 7 Uhr bis, also so einen halben Tag durften die dann auf dem, haben die den Canal Grande gesperrt und durften da echt mit den Booten rumtuckern.
Oh, wow.
Die Wüstenszenen am Anfang, beziehungsweise die auch wirklich in Utah spielen, haben sie auch in Utah gedreht, also in diesem National Park. Das Flughafengebäude von Tempelhof ist tatsächlich auf Treasure Island, das ist das Administration Building in San Francisco.
Ha.
Ansonsten haben sie noch in der Wüste in Spanien gedreht, in Almeria, wo viele Filme gedreht werden, die Wüstensetting haben, oder auch die ganzen Italo-Western wurden da im Süden Spaniens gedreht. Und natürlich am Ende halt das Finale in der
Petra.
Ja, in der historischen Stadt Petra.
Aha.
Mit dem Schatzhaus, was da diesen Eingang darstellt.
Das
aber es soll ja, im Film soll es ja irgendwo viel, viel weiter nördlicher sein. Da. Ja.
Dass die so viel, dass die Möglichkeit gekriegt haben, wirklich durch die ganze Welt zu fliegen und on location, ja, ne? Das ist so ein teurer Scheiß. Ich meine, das selbst nach Petra runter, das hätte doch, okay, ein Set. Ja, aber ich meine, es sind wirklich nur so 3 Felswände. Das hätte man doch bestimmt auch irgendwie faken können. Aber okay, ja. Da sieht man, aber was für
sieht
eine.
Schon geil aus.
Natürlich, also, natürlich. Auch. Da sieht man halt, was für eine Power die beiden, sprich Lucas und Spielberg, hatten. Am Anfang.
Andererseits, das war ja auch super erfolgreich. Die ersten beiden Teile waren halt super erfolgreich, ne?
Eben, die haben ja zum ersten Teil gab es ja so ein bisschen Backlash oder gab es ja so ein paar Probleme, weil Paramount Spielberg ja nicht benutzen wollte, weil der ja dafür bekannt war, seine Filmdrehs zu überziehen und längere Zeit und ein bisschen mehr Geld in Anspruch zu nehmen. Und obwohl sie Lucas vertrauten, waren sie da erstmal dagegen und dann haben sie aber, ja, Lucas hat dann versichert, dass er ein gutes Auge auf Spielberg hält und ihm auch in den Arsch tritt, wenn es zu lange dauert. Aber das ist eine geile Freundschaft zwischen den beiden. Also da bin ich echt, das ist, sowas braucht die Welt. Die sind echt geil, die beiden zusammen.
Die Doku, die du vorhin schon mal angesprochen hast, diese Arte-Doku, die ja auch sehr insightful ist, kann ich nur empfehlen. Also ist auch nicht lang, irgendwie 45 Minuten halt, ne? Oder?
Ja, ungefähr, ja.
Die geht ja auch darauf ein, dass Spielberg und George Lucas so ein bisschen die Rüpel von Hollywood waren, die das so ein bisschen aufgemischt haben, dieses ganze Establishment. Das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, also unsere Generation ist halt damit aufgewachsen, Steven Spielberg ist einfach so einer der bekanntesten Regisseure, ne?
Ja.
Einer der herausragendsten wahrscheinlich.
Ja.
Mit der halt so viel Einfluss hat. Und erst die Doku hat mir das so ein bisschen klar gemacht, dass die halt dieses ganze Business ein bisschen aufgemischt haben mit ihren für damalige Verhältnisse halt ja unkonventionelle Herangehensweise ans Filme machen.
Ich hatte ja, glaube ich, in meiner ersten Star Wars-Folge erwähnt, dass ich Lucas als Regisseur nicht so gut finde.
Hm.
Ist auch tatsächlich
ja,
schwierig.
Ja,
aber er hat,
kannst du ja so sagen.
Ja, er hat auch aber seitdem einfach richtige Entscheidungen getroffen. Er hat dann selber darauf verzichtet, nachdem er A New Hope gemacht hat, hat er gesagt, das ist so eine stressige Scheiße, mach ich nicht nochmal, ich bin jetzt Produzent, hat ein unglaubliches Geld mit seinen Produktionen gemacht und hat seitdem, abgesehen von der Prequel-Trilogie, glaube ich, nur richtige und gute Entscheidungen getroffen. Ja. Ist teilweise ja auch der reichste Mann der Welt gewesen, obwohl auch der Welt weiß ich nicht, aber war reicher als Uruguay. Ja. Und es ist wirklich so, da stand in der Trivia-Section drin,
reicher als Uruguay.
Der war mal eine Zeit lang reicher als Uruguay. Ich weiß nicht, warum sie da Uruguay. Ich bin mir sicher, dass er reicher als so einige Länder war, aber okay.
Aber ich find's geil, also sagt ja auch viel über seinen Charakter aus, also über George Lucas' Charakter aus, wenn man halt weiß, was man gut kann und was man dann eben vielleicht nicht so gut kann und dann auch nicht das Ego hat und sagt, doch, ich drehe jetzt meine Filme bis aufs Erbrechen selber. Sondern wenn man weiß, okay, ich habe halt gute Ideen und komme halt mit guten Storys auf, lass dann aber, also Drehbücher schreibt er ja auch nicht direkt selber, also hat er schon, aber er kommt halt mit richtig geilen Ideen
deswegen
daher und die Umsetzung auch.
Deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht wirklich dafür verurteilen, dass er seine Brands an Disney verkauft oder so. Ich meine, wie kann man eine geilere Entscheidung treffen, mehr Geld zu machen oder weiß ich nicht, es ist einfach schon clever, was willst du anderes machen?
Ja, aus Business-Perspektive klar, aber aus
Künstler-Perspektive. Ja, aber noch kurz dazu, natürlich auch, dass er den Mut hatte und die Vorsicht, sage ich jetzt einfach mal, die Voraussicht, hatte, seinen Kumpel Steven Spielberg als Regisseur darauf zu verpichen, den wirklich nehmen zu wollen. Und das ist der einzige richtige, gute Wahl für diese Art von Film ist. Und Recht zu haben und daraus noch ein Imperium zu schaffen, neben Star Wars. Und einfach der Master of Disaster zu sein. Ja.
Das ist echt krass, dass auch relativ parallel beides lief, ne?
Ja.
So zwei Riesen-Franchise von einem und denselben Team, sage ich mal, so gut funktioniert und thematisch halt auch so unterschiedlich ist.
Ja, sehe ich auch so. Also, die haben natürlich auch, abgesehen von Harrison Ford natürlich, John Williams mitgenommen, der, ich finde, man hört ab und zu, dass die Musik offensichtlich ist, hört man natürlich, aber ist trotzdem.
Aber du kannst jedem heute die Star Wars-Fanfare zeigen und die Indiana Jones-Fanfare zeigen und man wird es halt unterscheiden können.
Ja, und auch erkennen.
Also jedes Kind wird es unterscheiden können.
Ja. Natürlich, absolut richtige und gute Entscheidungen getroffen. Wolltest du noch mal ein paar Lieblingszitate loswerden? Oder
ja,
hast du
können wir machen.
Hau mal raus.
Also zum einen die Szene, wo Indiana Jones im Schloss Brunwald Marcus Brody so richtig hyped, wo er sagt, ja, er hat einen 2-Day-Head-Start, he speaks 10 languages, he can blend in. Dann gibt es einen Cut zu Marcus Brody, wie er einfach durch Alexandretta da läuft und fragt, kann einer Englisch? Vielleicht antikes Griechisch? Ja. Oh, water? No, thank you. Fish make love in it. Fish make love in it ist, glaube ich, mein Lieblingszitat. Aber die Szene, die bringt mich jedes Mal wieder so zum Lachen, weil die Kamera zoomt so auf Indy rein und man glaubt ihm dem Buff einfach sofort.
Ja,
egal wie oft ich das gucke, denke ich mir, ja, so stelle ich mir Marcus Brody erzählt, als wäre es so James Bond.
Ja.
Und dann schneidet die Kamera zu Marcus Brody, ey. Da lache ich mich jedes Mal wieder tot. Vor allem, wenn er sagt, ja, water, no thank you, fish make love in it. Dann, ja, no ticket ist halt witzig.
Ja.
Fand ich früher immer geil, ist heute halt immer noch witzig, aber ansonsten, was gibt's bei dir noch?
Also, heraussticht genauso diese Zeppelin-Szene, wo aus dem Fenster geschmissen wird. Wie gesagt, das fand ich als Kind immer die witzigste Szene. Mhm. Kein Fahrschein, hieß es auf Deutsch. Und ich hatte, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass seine Arroganz, glaube ich, in dem ersten Satz rauskommt, everybody's lost but me. Mhm. Und natürlich der, wie du bereits gesagt hast, legendäre zwei Sätze, die in popkulturellen Medien oft wiederverwertet wurden. You chose poorly. Ja. Oder you've chosen wisely. Die paar Sachen fand ich geil.
natürlich auch über die Szene, über die wir vorhin schon geredet haben, wo es dann doch mal ein bisschen ernster wird und Henry zu ihm sagt, ja, let it go. Das finde ich auch gut, weil man kriegt echt Gänsehaut.
Ja, oder? Ich finde die so gut, die Szene, ja. Ja, also eine Sache noch, die Steven Spielberg so, die ich jetzt bei dem Gucken aller vier Filme, die mir aufgefallen sind, Steven Spielberg arbeitet, ich glaube nicht nur in diesem Film, sondern ich glaube, er macht das generell, arbeitet viel und gut so mit Schatten. Der benutzt Schattenspiel gern, um ja nochmal Sachen zu betonen oder Charaktere ja zu verstecken oder mächtiger zu erscheinen oder erscheinen zu lassen. Das ist ganz cool, das wollte ich
nochmal. An welche Szene hast du da in dem Film jetzt gedacht?
Oh Gott, nichts Spezifisches eigentlich. Also, ja doch, in dem, ich glaube, das ist auch in dem Schloss. Was ist denn das? Das schleicht er, glaube ich, aus seinem Zimmer raus. Ja, was ist denn das? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich habe jetzt bis zuletzt die Szene aus dem vierten Teil. Ja, in jedem Teil. Man muss einfach nur ein bisschen darauf achten. Immer Schatten, die an Wände geworfen werden oder an Tücher, wo man dann durchgucken kann. Es ist immer so und es ist immer cool. Und das fällt einem dann so als Markenzeichen von Steven Spielberg schon auf.
Vor allem, wenn man Indy mit seiner die Silhouette von Indy sieht mit seinem Hut und der Peitsche im Schatten.
Ja.
Wo er da auch so richtig groß. Ich weiß, es ist nicht in diesem Teil, aber ist, glaube ich.
Das macht er einmal im zweiten und einmal im vierten Teil auch, ja.
Aber das ist auch, cooles Spiel mit dem Schatten.
Yes.
Ich habe mich früher immer gefragt, ob Indy und sein Vater jetzt unsterblich sind für immer, weil die ja von dem Gral getrunken haben. Da habe ich das nicht ganz verstanden als Kind, aber tatsächlich muss man täglich von dem Gral trinken, damit man nicht altert. Ich habe das nachgeguckt.
Ja.
Es gab zu dem Film halt auch den Roman oder einen Roman, der irgendwie, also zählt wohl zum Kanon. Und da wird es halt beschrieben, dass der Templer davon erzählt, also der Film erzählt es ein bisschen, dass seine beiden Brüder, die ja auch unterwegs waren, um das halt zu beschützen, die haben davon auch getrunken, aber halt lange nicht so viel und lange wie er. Die sind ja irgendwann zurück nach Frankreich und sind dann in Frankreich gestorben, nachdem sie halt die Geschichte erzählen konnten. Und der Gral darf ja nicht über dieses Siegel, warum auch immer, das erklärt der Film ja auch nicht. Aber
toll. Wow.
Aber er hilft halt auch gegen Wunden. Deswegen hat jetzt Henry Jones eine Kugel in seinem Bauch oder wo auch immer er da getroffen wurde.
Ja.
Aber ja, gut.
Also stirbt er in einem Jahr an einer Bleivergiftung in ein paar Monaten, sagen wir es so.
Ja. Naja.
Das ist cool, okay, gut zu wissen. Das hatte ich mich nämlich auch gefragt. Die Hauptfrage natürlich, was bringt mir so ein fucking Gral, wenn ich noch nicht mal aus diesem Tempel rauskomme? Und ja, okay.
Ja, das ist die Bürde, die man hat.
Gut, genau. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ich meine, was wollte man auch mit der fucking Bundeslade? Erstmal, woher wusste Indy, dass er einfach nur also seine Augenlider schützen einen davor, dass sein Gesicht geschmolzen wird?
Ja.
Dessen war er sich sehr bewusst und ja.
Nee, ich glaube, das hat er einfach instinktiv gemacht.
Ja, hat ja scheinbar geholfen. Geister können nicht durch Augenlider durch. Okay, ja.
Keine Ahnung.
Alles gut. Okay, ja. Das ist cool, aber ja, Indy gehört hier auf jeden Fall in deine Top 4, das finde ich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Macht Spaß, hat richtig Bock gemacht zu recherchieren. Auch genauso wie bei Blade Runner gibt es hier über dieses Franchise halt super viel zu recherchieren und anzugucken. Es gibt super interessante Dokus und bei YouTube viele coole Videos darüber zu sehen.
Wie gesagt, auch also die Spiele, die mich halt auch an dem Franchise da immer noch weiter das Interesse weiter geweckt haben sozusagen. Die Spiele sind auch richtig geil umgesetzt. Jedenfalls die ich gespielt habe. Also die beiden Point-and-Click-Adventure. Das erste Point-and-Click-Adventure kam halt 89 raus, parallel zum Film, was auch komplett die Handlung von Last Crusade zeigt. Und dann das zweite Point-and-Click-Adventure, was als das Bessere gilt. Also es ist auch das Bessere, das erzählt, handelt von Atlantis, ne? Die versunkene Stadt ist halt auch geiles Setting.
Ja.
Man reist in dem Spiel halt auch rum und löst Rätsel.
Ja.
Und die hätten den Teil einfach verfilmen sollen, dann hätte man scheiß Kristallschädel.
Wollte es gerade sagen, damit haben sie auch schon wieder eine gute Plot-Idee ruiniert im Prinzip. Das stimmt.
Oder, also es gibt dann noch das 3D-Spiel, was auch eine viel bessere Handlung hat als das Dingens. Also da geht es um den Turm von Babel und
cool.
um Marduk, also so eine alte Maschine, also so eine alte Gottheit, die Babylonier als Maschine ansehen.
Geil.
Ja, sind geilere Handlungen als der Film, als der vierte Teil zumindest, ja. Richtig schade.
Jetzt habe ich Bock auf Point-and-Click-Adventure, Mann. Okay. Meinst du, die kann man noch irgendwo finden, die Spiele?
Ja, Steam hat die jetzt tatsächlich.
Oh, yes.
Ein paar Euro.
Ich hole mir den wirklich. Habe ich gerade richtig Bock drauf.
Bock schwer, sage ich dir, ne? Also ist echt.
Schwer?
Bock schwer.
Okay. Ja.
Richtig Fummelei.
Es ist Quarantänezeit, wir haben genug Zeit. Wenn wir irgendwas haben, dann ist es Zeit und Langeweile.
Ganz genau,
mein Lieber. Bei mir geht hier gerade die Welt unter. Es regnet wie in Stürmen. Also wird das bei dir in ein paar Minuten auch ankommen.
Dann müssen wir jetzt rasch Schluss machen.
Ja, lass mich nochmal ganz kurz verraten, wo wir bei Instagram zu finden sind.
Bitte.
Das ist nämlich der Account @Labowski_podcast. Und wenn ihr uns E-Mails schreibt und euch mit uns unterhalten wollt, dann könnt ihr uns unter labowski-podcast@web.de erreichen. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns schreibt. Alle E-Mails sind bisher gut angekommen, keine Sorge. Nicht. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Franchise genauso wie uns.
Ja, ich würde jetzt gerne mit dir in den Sonnenuntergang reiten, so wie Indy, Henry, Salah und Marcus Brody.
Dann lass mich nochmal ganz kurz Danke erstmal an dich sagen, selbstverständlich. Und nochmal Dankeschön an Rüdiger, der wieder am Start ist und relativ ruhig geblieben ist diese ganze Zeit. Welchen Indiana Jones Film findest du am besten, Rüdiger?
Ich finde tatsächlich den vierten Teil am besten.
You have chosen poorly. Ich glaube, du willst, dass wir dich hassen, also mach's gut. Mach's gut, liebe Zuhörer, mach's gut, Alex.
Ciao, ciao.
Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Houston, we have a podcast.
I'll be back.
Where's the podcast, Lebowski?
Oh, man, I shot Marvin in the face.
Why the fuck did you do that?
What's the most you ever lost in a
podcast? You talking to me?
You can't handle the podcast.